Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 8. April 2025. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbonolactat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Und mir gegenüber sitzt euer neuer TV-Star, euer Chefredakteur. Hallo Nils.
Gelächter und ja, vielen Dank. Guten Tag.
Ja, Nils Fliesart. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Aber Nils, ich bin so eingestiegen, denn es gibt was Neues.
Ja,
aus unserem Haus.
Ja, ja. Wir können es nicht abwarten und wir können nicht viel und genug über Triathlon reden. Und deswegen haben wir ein neues Format entwickelt auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider. Besprechen wir nach großen Rennen am Montag die Takeaways, die Aufreger, alles, was in die Hose gegangen ist, alles, was uns begeistert hat. Ja, und das war gestern das erste Mal der Fall.
Ja, ihr, das heißt, gestern war es Kollege Jan Grüneberg und du.
Ja.
Das ist so die Standardbesetzung, sag ich mal, das Duo. Manchmal ist jemand nicht da, dann springt jemand anders ein. Aber das ist unsere neue Show, die nicht jeden Montag kommt, sondern wirklich dann, wenn es was zu besprechen gibt. Ja,
genau.
Also ich sag mal, am Ostermontag war wenig Triathlon.
Voraussichtlich, ja. Genau. Ja. Nein, genau, immer nach den großen Rennen und davon gibt es natürlich extrem viele mit den großen Serien, Ironman Pro Series und T100 Tour, da haben wir ordentlich zu tun.
Ja, ihr habt das vielleicht gesehen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal verfolgt, dann habt ihr vor allen Dingen dieses Format verfolgt und unseren Freitagspodcast Triathlon Talk. Viel mehr gab es da nicht zu sehen. Das heißt aber nicht, dass unsere TV-Bemühungen geruht haben. Wir sind ja im Dezember hier in die neuen Räumlichkeiten eingezogen, sitzen hier in unserem voll schallgedämpften Podcast-Studio und haben auch ein Fernsehstudio gebaut, was jetzt so nach und nach in Betrieb kommt. Nicht nur mit dem Format, was ihr gestern gestartet habt. Es wird auch ein Testcenter geben für Equipment. Es wird verschiedene Diskussionen geben. Es gibt auch noch eine andere Serie. Ich habe es vor allen Dingen auf den Kanälen von Power & Pace schon erwähnt. Ich bin mal wieder an der Startlinie eines Ironman zu finden am 16. August in Kalmar und das nicht alleine, sondern mit meinem Sohn Jonas, der gerade volljährig geworden ist. Darüber werden wir viel berichten, auch diskutieren. Muss man mit 18 einen Ironman machen und muss man dann schneller sein als sein Vater?
Ja und ja.
Also, der YouTube-Kanal Triathlon Insider ist wieder eröffnet. Der Podcast wird da so ein bisschen in den Hintergrund treten. Podcast hört man in der Regel nicht auf YouTube. Das passiert auch da, aber dafür gibt es andere Kanäle und auf YouTube gibt es demnächst wieder mehr zu hören und vor allen Dingen auch mehr zu sehen. Und das ist der große Unterschied auch zu unserem Podcast hier. Es gibt wirklich was zu sehen am Montag.
Ganz genau. Das kann man so sagen. Da seht ihr dann, wenn wir uns die Haare raufen hier, können wir das nur beschreibend rüberbringen.
Ja, oder wenn andere sich die Haare raufen, als kleiner Spoiler.
Genau.
Genau. Ja, aber nichtsdestotrotz reden wir hier natürlich und ordnen das Geschehen ein. Und Geschehen war viel. Die Saison ist jetzt auch bei der PTO gestartet. Mit der T100 Triathlon World Tour. Bei Ironman läuft sie schon so ein bisschen länger. Da gab es aber was Spektakuläres und damit steigen wir ein, würde ich sagen. Aber erstmal machen wir einmal Werbung.
Der Presenter der heutigen Folge ist Powerbar. Powerbar, das muss man Triathleten und Triathletinnen nicht erklären. Das kennt jeder. Jeder hat das vor Augen.
Damit
jeder
bin ich groß geworden.
Ja, jeder hat das schon auf Helmen gesehen und hat das irgendwo mal gereicht bekommen und hat wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, ob es Triathleten gibt und Triathletinnen, die noch nie Powerbar probiert haben. Wenn, dann sollte man das unbedingt tun. Das gehört dazu.
Das gehört dazu. Das ist zum Essen, zum Trinken und alles dazwischen.
Ja, genau. Es ist eine, die Verpflegungsmarke schlechthin. Und ja, der Presenter unserer heutigen Folge. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe es gesagt, jeder sollte das mal ausprobiert haben und jeder sollte das mal tun. Und da wollen wir natürlich mithelfen, dass das ordentlich funktioniert. Und da gibt es natürlich einen Rabattcode, den haben wir rausgehandelt, den man bekommen kann, wenn man bei Powerbar bestellt. Also, jetzt Ohren geschwitzt, 20% gibt es Rabatt auf die gesamte Bestellung ab einem Bestellwert von 100 Euro. Also man muss es krachen lassen, aber wir wissen das alle, Verpflegung brauchen wir sehr, sehr, sehr viel und da muss man auch Mengen bestellen. Ne? Triathleten sind hungrig, auch Powerbar-Athleten, Sam Long ist ein gutes Beispiel dafür, was der sich an Kohlenhydraten reinpfeift. Da muss man, da kommt man mit 100 Euro Mindestbestellmenge schon gar nicht mehr hin. Also Bestellwert, ich komme wieder zurück zu den Fakten. 20 Euro Rabatt auf die gesamte Bestellung.
20%.
Genau, sorry. Gut, dass du aufpasst. 20% Rabatt ab einem Bestellwert von 100 Euro. Und jetzt kommt das Entscheidende mit dem Code PBCUNDL20. Also PBCUNDL20. Alles zusammengeschrieben.
könnte die Abkürzung für Powerbar Carbon und Laktat sein.
Genau das ist es.
Ich glaube, wir schreiben es in die Shownotes, dann...
Du bist gut drauf. Also, das ist der Code, den schreiben wir in die Shownotes und der ist gültig vom 8.4. bis zum 15.4.2025.
Also eine Woche.
Auf das gesamte Powerbar-Sortiment. Das ist wichtig. Nicht mit anderen Aktionen oder bereits rabattierten Artikeln kombinierbar. Und das gilt für Einkäufe aus Deutschland und Österreich im Powerbar Online Shop. Und die verrate ich euch natürlich auch noch, die Adresse. Die lautet nämlich www.powerbar.eu. Und der maximale Rabatt beträgt 300 Euro. So, da habt ihr es auch schon mal gehört, wenn ihr es richtig krachen lassen wollt. Richtig krachen lassen, finden wir gut. 300 Euro Rabatt ist der maximale Wert. So, es waren ganz viele Zahlen, also ab auf powerbar.eu, bestellen, Code benutzen und dann reingehauen.
Reingehauen, so machen wir das. Ja, Prozent, Zoll und sonstige Steuern, steuerfrei liefern wir euch jetzt aus den USA. Wir haben gehört, das beherrschende Thema in den USA, in Oceanside, war auf der Expo nicht der Leistungssport, sondern die Zollpolitik von Donald Trump. Die lassen wir heute mal außen vor. Wir konzentrieren uns hier auf den Sport.
Ganz genau. Den gab's. Freihaus und live.
Freihaus und live und besonders frisch, denn es war frisch in Oceanside, das weiß man. Sehr, sehr frisch im Wasser, 14,2 Grad die Wassertemperatur.
Ja.
Beim, war es jetzt das zweite 70-3-Rennen der Ironman Pro Series?
Richtig, der Ironman 70-3 Geelong hat den Auftakt gemacht, dann kam der Ironman Südafrika und das war jetzt ja das groß erwartete, von vielen erwartete Rennen, weil hier waren natürlich dann auch die ganz großen Namen vertreten. Ne?
Das ist ja seit Jahren so ein Ding, wo wir jedes Mal so ein bisschen zucken, müssen wir da nicht irgendwann mal hin, weil das ist so, ja, der Gefühl.
Ich sag
ist,
ja.
Ja. Ne? Woran liegt das? Ich glaube, es ist ja, letztendlich im Mutterland des Triathlon. San Diego ist nicht allzu weit entfernt. Da hat das Ganze mal begonnen vor etwas mehr als 50 Jahren.
Ja, es ist quasi da. Also es ist quasi direkt um die Ecke. Man hat auch die Norweger gesehen. Sie haben sich mit dem berühmten Stein fotografieren lassen. Ne? Es gibt ja, an dem Ort, wo alles angefangen hat, gibt es einen kleinen Stein mit einer Plakette dran. So Start als Gedenkstein für den ersten modernen Triathlon, sagt man immer so.
Auch ein Foto vor dem berühmtesten Haus von Oceanside? Weißt du, welches ich meine?
Hilf mir nochmal auf die Sprünge.
Das Haus, wo die Freundin von Tom Cruise gewohnt hat in Top Gun.
Ah ja, genau. Das stimmt. Das hat Iron Man tatsächlich als Sehenswürdigkeit noch mit reingeworfen. So. Es ist tatsächlich da, genau.
Ja. Aber die Sehenswürdigkeit jetzt war natürlich der Sport, ja, und der war groß. Der hatte, wie man das von Oceanside auch kennt, viele Diskussionen im Vorfeld, viel Gebettel, Geplänkel, ne, und allen voran ist daran mal wieder schuld gewesen Lionel Sanders.
Lionel Sanders ist das ganze Ding, ich weiß nicht ganz genau, auf was du hinaus willst, aber auf seine sportliche Leistung oder was meinst du im Vorfeld?
Nein, ich sage mal, wenn Lionel Sanders an der Startlinie in Oceanside steht, dann weiß man, der hat was vor und das ist der, an dem man sich messen muss.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat jetzt zum vierten Mal das Rennen gewonnen und über einen großen Zeitraum verteilt und letztendlich macht es natürlich immer den Sieger des Vorjahres auch irgendwie immer zum Mitfavoriten für das nächste Jahr. Aber trotzdem ist es bei Sanders so, dass er ja einfach auch, dass da auch die Rennen hängen bleiben, die, sagen wir, wie es ist, in die Hose gegangen sind. Und das ist dann eben meistens über die Langdistanz der Fall, wobei er da natürlich fantastische Rennen hat. Ist zweimal Vize-Weltmeister geworden.
Absolut.
Ja. Aber das bleibt dann so hängen. Und das erzeugt bei manchen Menschen so den Eindruck, ja, irgendwie ist der auch durch und er macht mehr, ist mehr Influencer als wahnsinnig guter Athlet. Und dann kommt der Athlet Lionel Sanders aus der Versenkung, weil die Saison ja gerade erst losgeht in Amerika und gelingt ihm jetzt, genau wie letztes Jahr, auch in diesem Jahr wieder dieses fantastische Kunststück, dass er ja alle zum Schweigen bringt, die an ihm gezweifelt haben. Ja. Nicht alle, weil natürlich auch hier ein, sagen wir mal so, eine Radpanne einen möglichen Zweikampf zwischen ihm und Christian Blumenfeld verhindert hat. Aber ansonsten kann man nur den Hut ziehen vor Lionel Sanders mit seiner Leistung.
Also er hat es am besten geschafft, aus der Versenkung zu kommen, weil er war ja nicht der Einzige. Die Norweger, die kamen ja eigentlich ähnlich sortieren. Da war ja auch die große Frage, wie sind die über den Winter gekommen? Die sind, glaube ich, so transparent, was das Training betrifft, wie kaum jemand anders sonst. Ja, also zumindest auf meinem Strava. Ich habe das Gefühl, ja.
Klar, sie sind transparent in dem, was sie tun, aber was hat das für einen Effekt? Das ist natürlich die große Frage und den findest du nur auf der Rennstrecke, die Antwort darauf. Ja.
Und der nächste Athlet, den man auch so einordnen kann, ist Patrick Lange gewesen. Der hatte im letzten Jahr ein richtig, richtig, richtig gutes Rennen, ja, was alles andere in den Schatten gestellt hat, aber wir wissen, dass die Saison vorher auch nicht so gut gelaufen war.
Ja.
Und da ist natürlich dann die große Frage, wie knüpft er an dieses Jahr an, mit dem Erfolg, der alles überstrahlt, aber sonst einer durchwachsenen Saison. Ja, und er hat sich wieder Oceanside ausgesucht, wo er schlechte Erfahrungen gesammelt hat.
In der Tat, ja.
Und wenn wir damit beginnen, die haben sich leider wieder bestätigt.
Ja, interessanterweise hat er sich das wieder rausgesucht. Ich meine, es ist natürlich, es liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand, das krasse Gegenteil, was Oceanside für Patrick Lange ist halt der Ironman Texas.
Ja.
Das ist quasi sein zweites Ironman zu Hause neben Hawaii, wo er quasi eigentlich ja garantiert weiß, da kann ich abliefern, da bin ich gut drauf, das sind meine Bedingungen, da kenne ich mich aus, da habe ich meine Homestays, da fühle ich mich wohl, da sind Leute, mit denen ich gut klarkomme und so weiter. Und der Ironman Texas steht aus und auf dem Weg dahin liegt es natürlich nahe, den 73 in Oceanside mitzunehmen. Und die Versuchung ist groß. Ich weiß nicht, ob er es nochmal machen wird.
Ja, Patrick Lange wird ja manchmal gesagt, dass er nicht so richtig mutig ist. Jetzt hat er echt Mut bewiesen, weil er weiß, die Bedingungen sind in Oceanside, wie sie in Oceanside sind. Ja, das Wasser wird kalt sein und die Konkurrenz ist groß. Und das Risiko, sich da eine Klatsche einzufangen, war auf jeden Fall groß da, aber er hat sich dem gestellt.
Ja, das hat er gemacht und er hat sich die Klatsche eingefangen, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja.
Da muss man ja nicht drum herum reden. Ich meine, letztendlich ist es das sportliche Ergebnis. Die Bedingungen waren für alle gleich. Und er hat ein weiteres Mal erleben müssen, dass er mit diesen Bedingungen einfach kaltes Wasser, dann aus dem Wasser kommen und dann nicht warm werden auf dem Rad, dass er damit einfach nicht gut zurechtkommt.
Das ist nicht sein Ding. Das kennen wir aus Frankfurt, das kennen wir aus Oceanside. Und auf der anderen Seite kennen wir die großen Hitzerennen, die er mit Bravour bestreitet. Da Texas ist so eins und auf jeden Fall auch der Ironman Hawaii. Das kann er. Ja, und von daher, wie gesagt, es ist mutig, dafür gebührt ihm gewisser Respekt, dass es nicht aufgegangen ist. Das wird er in die Planung der nächsten Jahre sicher mit einbeziehen.
Ja, wahrscheinlich. Also letztendlich, weil ich meine, das ist natürlich auch eine neue Realität, spielen eben solche Dinge natürlich auch für die Ironman Pro Series eine Rolle, wo er ja letztes Jahr die ihm ja quasi seine gute Position, die er am Ende hatte, ist ihm ja mehr oder weniger dann einfach durch sein herausragendes Hawaii-Ergebnis zuteil geworden. Und war auch, glaube ich, was, wo er gar nicht mehr so mit gerechnet hätte, nachdem er eher einen Stotterstart hingelegt hat mit seinen 73-Rennen. Nicht mit Texas, die hat er ja nachher bekommen, die 5000 Punkte. Aber die 73-Rennen waren so, da hätte er mehr Punkte gebraucht, beziehungsweise, ja, hätte er mehr Punkte gebraucht und wird es auch dieses Jahr brauchen, wenn er ernsthaft die Serie angreifen will.
Genau, er hat sich für die Serie entschieden, nicht für die T100 Triathlon World Tour, wo er wahrscheinlich, wenn wir seinen Typus da kennen, mehr Chancen gehabt hätte, weil das war ein echtes Hitzerennen, auf das wir später zu sprechen können. Aber er sagt ja ganz klar, er hat ein No FOMO, also keine Angst, irgendwas zu verpassen, indem er nicht bei der PTO startet. Er hat sich für Ironman entschieden und ja.
Das prallt einfach so an ihm ab. Das ist aber wirklich ganz klar in seiner Aussage. Interessiert mich nicht.
Ja. Ne? Am Ende ist es dann leider so, dass sich auch niemand für sein Ergebnis interessiert, ob er nun da 11., 12. oder 19. Ich weiß es nicht mal.
Du 17.
17. irgendwo dazwischen. Ja. Hinter Christian Blumenfeld, über den wir gleich sprechen werden. Aber reden wir jetzt erstmal weiter über Lionel Sanders. Also
ja, also man muss sich das immer wieder klar machen, was ihm da gelungen ist, ist wirklich eine krasse Leistung aus meiner Sicht dahingehend, dass ich wirklich Gänsehaut bekommen habe. Und das schon ganz oft mit Lionel Sanders. Ich meine, er hat auch schon mal sich mit Rudi van Berg diesen Zielsprint geliefert, dann letztes Jahr dieser Zieleinlauf. Ich habe es auch schon gesagt, das gehört tatsächlich zu den Dingen, die sich so in meinem Triathlon-Gedächtnis so eingebrannt haben. Und da gehört auch dieses Jahr seine Aufholjagd beim Laufen dazu, die ich nicht mehr für möglich gehalten habe. Er hatte massiv Rückstand nach dem Schwimmen und konnte, und das ist eigentlich das Ding, weil früher konnte man immer sagen, Lionel Sanders holt sowas auf dem Rad, holt er wieder auf, dann sammelt er die Leute ein. Was ist passiert? Da sind natürlich Leute vorne gefahren, die da weder Interesse daran hatten, dass Lionel Sanders nochmal rankommt und aber auch selber so gute Radfahrer sind, dass sie einfach ja, das nahezu unmöglich machen, dass man da wahnsinnig Zeit gut machen kann. Wenn du schon ein bisschen was gut machst, dann ist es schon eine herausragende Entwicklung. Und dann ist natürlich aber die Frage, was bedeutet das für deinen Lauf am Ende? Ne? Natürlich kannst du irgendwie auf Biegen und Brechen eine Radlücke zufahren, aber dann ist das Rennen vielleicht auch dann vorbei. Und was passiert mit Lionel Sanders? Er kommt quasi, nicht mal eine Minute hat er aufgeholt von seinem, ich glaube, jetzt müssen wir jetzt genau, ich glaube 3 Minuten oder sowas auf die Spitze, wenn ich es richtig sehe, die er sich vorher eingefangen hat. Und dieser Rückstand ist einfach noch so groß und es sind so gute Läufer da vorne. Gustav Iden, Rudi van Berg, wer war alles noch dabei? Seth Ryder, Ben Canute, ich habe es nicht für möglich gehalten. Ich habe ihn ankommen sehen und er hat gesagt, okay, er geht jetzt auf die Laufstrecke, mal gucken, für was es dann am Ende reicht. Und dann musste ich mir wirklich die Augen reiben, als es dann klar wurde, okay, der holt massiv auf und er holt richtig schnell auf. Mhm. Und dann hast du im Kommentar dann gehört, so, ja, Lionel Sanders holt jetzt langsam auf und so weiter. Und wenn man die lange Straße runtergeguckt hat, da hat man ihn schon gesehen und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Mhm. Das war so wie Hase und Igel, wo kommt der denn auf einmal her? Und dann hat sich für mich tatsächlich die Frage gestellt, okay, was passiert, wenn der an dieser Gruppe dran ist? Hat er sich dann komplett zerschossen? Und die Antwort war nein, er ist einfach komplett vorbeigezogen und hat gar keine Gefangenen gemacht. Es war einfach, niemand konnte an ihm dranbleiben. Kein Gustav Iden, kein Rudi van Berg und Seth Ryder hat es noch kurz versucht. Es war einfach nur krass.
Es ist vor allem krass, wenn man dann so seine Splits sieht und die Entwicklung im Rennen und ihn dann aber auch laufen sieht, weil es ist nach wie vor nicht wirklich ästhetisch.
Ja, daran haben wir uns ja langsam gewöhnt, aber ich finde jetzt, bei diesem Mal kam noch dazu, dass er das Kinn unheimlich hochgenommen hat. Wenn ich irgendwas mit Lionel Sanders gemeinsam habe, dann diesen Fehler. Wenn es bei mir richtig haarig wird, geht mein Kinn immer weiter nach oben und das ist halt ganz schlecht eigentlich für die Position. Und normalerweise ist es auch immer so ein Zeichen, das ist nicht so, dann, das ist nicht, das ist am Anschlag. Ich maß mir nicht an über Lionel Sanders. Was soll man über jemanden sagen, der so läuft? Die Angst bleibt immer bei den Fans, glaube ich, die ihm verfolgen und die ihm zugucken. Die denken immer, sieht das noch rund aus? Humpelt er? Ja klar, er humpelt irgendwie. Ne? Er hat diesen Schritt, das haben wir schon so oft besprochen. Soll er in dem Tempo ins Ziel humpeln und das Siegerbanner sich in die Hand nehmen? Wer soll ihn dafür kritisieren?
Absolut.
Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, dass etwas, was so aussieht, so schnell sein kann.
Ja, ja.
Wahnsinn. Ne? Toll.
Ja. Ja. Was auch toll ist, ist dann, wenn das aufgeht für ihn, ihn im Ziel zu beobachten. Ja, das ist immer eine Freude.
Ja, und er hält ja alle immer auf dem Laufenden. Ja, er ist immer auf seinem YouTube-Kanal, ist er immer unterwegs. Er gibt immer Einblicke in seinen Gemütszustand, in seinen Trainingszustand, in seine Trainingsphilosophie, die wieder eine ganz andere ist dieses Jahr als im letzten Jahr. Klar, ich höre schon die Unkenrufe irgendwie so, ja, letztes Jahr hat er auch gewonnen und danach kam dann nichts mehr und so weiter. Aber es muss ja nicht so sein. Und ich meine, ein guter Start ist besser als ein schlechter Start. Und ich fand es toll einfach, wie er danach auch gesagt hat, für ihn ist es ja auch immer so, er ist einfach ein unglaublicher Gefühlsmensch. Dieses Mindset-Ding, ja, dass er einfach gesagt hat, okay, ich bereite mich nicht nur darauf vor, irgendwie schnell zu sein, sondern ich bereite mich darauf vor, Rückstände auf Biegen und Brechen schließen zu müssen. Ich will das nicht, aber ich weiß, dass das so kommen kann. Und ich bin dann, und er hat selber gesagt, er will seinen Schwimmrückstand nicht schönreden. Da hat er sich mehr erhofft. Mhm. Weil mehr kann eigentlich einem Schwimmen nicht entgegenkommen als Salzwasser, Neo, eigentlich sicher, und in einer Bucht, wo keine Wellen sind und keine Strömung, ist eigentlich für schlechte Schwimmer wie gemalt. Ja, aber ja, es kommt natürlich diese Temperatur dazu. Und das ist vielleicht auch dann für ihn nicht ganz so einfach. Egal, er hat's wettgemacht und er hat gesagt, darauf hat er sich vorbereitet. Da war er mental für bereit, auf eine Laufstrecke zu gehen mit mehreren Minuten Rückstand und zu sagen, so what? Ich hol die ein jetzt.
Ja.
Krass.
Die anderen guten Läufer, als da wären, wir haben die Namen schon gerade fallen lassen, Rudi van Berg und Gustav Iden. Ich muss sagen, ich fand es schön, Gustav Iden auf dem Podium zu sehen und zu sehen, wie er damit auch seinen inneren Frieden geschlossen hat und jetzt auf einer Ausgangsbasis steht, wo er sagen kann, jetzt greife ich wieder an, weil das war ja alles andere als klar, dass er in dieser Position sein könnte. Er hat wirklich gesagt, oder er hat wirklich auch den Eindruck vermittelt, ja, das läuft jetzt so endlich mal wieder rund, wie ich es mir vorstelle. Ich habe zwar noch nicht gewonnen, aber das ist mir egal, ich bin wieder da.
Ja, und genau so muss man es, glaube ich, auch werten. Und du hast ja gesagt, über Christian Blumenfeld reden wir gleich noch. Man kann irgendwie letztendlich, glaube ich, können die schon sagen, okay, wir sind einfach auf dem richtigen Weg.
Ja.
So, und auch da ja ganz spannend, und das gilt für ganz, ganz viele hier, die sich da oben versammelt haben in der Liste und auch die auf der Startliste überhaupt waren, auch für welche, die weiter unten waren, dass der Ironman Texas ja wieder so eine, da werden wir dann ja ausführlich drüber sprechen, aber ein kleines Klassentreffen wieder wird, wo sie sich alle wiedersehen. Und ich bin extrem gespannt, was das für die Langdistanz bedeutet.
Ja.
Aber ja, Gustav Iden hat selbst gesagt, irgendwie so, das Radfahren, hätte er sich besser anders eingeteilt, dann hätte er beim Laufen vielleicht noch ein bisschen mehr zusetzen können. Denn letztendlich muss man sagen, er ist aufgelaufen auf die Gruppe, hat dann aber es dann auch nicht geschafft, Rudi von Berg abzuschütteln, so, nee, ne? Oder nee, beziehungsweise wieder ranzukommen.
Mhm.
Er hat das Beste aus dem gemacht, was er an dem Tag machen konnte, und das reicht für ein Podium in einem sehr, sehr guten Feld. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und vor allen Dingen nach so langer Zeit und mit seinem Ziel, das ja wirklich am Ende des Jahres liegt, ja, ist auf jeden Fall Norwegen, wie es wieder vertreten haben.
Ja, ja. Also die Norweger im Gesamtpaket. Christian Blumenfeld, schaut's euch an in der Sendung, die wir eben erwähnt haben. Ja, da könnt ihr es nochmal in voller Ausführlichkeit sehen, das Drama und die Einordnung. Hat einen Platten gehabt, konnte ihn nicht selber beheben. Hat viel Zeit verloren, das Radfahren danach vielleicht ein bisschen gemütlicher angehen lassen und ist dann die deutlich, deutlich, deutlich schnellste Halbmarathonzeit gelaufen, 1:07. Das ist zum Beispiel auch Lasse Priester gelaufen, unser deutscher Kurzstreckler, der im letzten Jahr Olympia ja knapp verpasst hatte, dann mit einem Herzinfarkt laborieren, also ja, stellte sich dann raus, ja, er hatte einen Herzinfarkt, einen anders generierten als den üblichen Herzinfarkt, wo eine Arterie verschließt, ein Herzkranzgefäß, das war eine Ruptur in der Muskulatur, und er darf sich wieder belasten, er darf wieder trainieren, hat jetzt mal einen Halbmarathon gelaufen in der gleichen Zeit wie Christian Blumenfeld, allerdings ohne Schwimmen und Radfahren vorher, ne, der hat den Freiburg-Marathon gewonnen. Christian Blumenfeld 1:07, und die anderen Zeiten, die fingen dann so bei 1:11 an, also deutlich schneller, aber
Halbmarathon,
ja, ja, genau. Aber eben vor dem Gesichtspunkt, da ist die Vorbelastung etwas geringer gewesen und der Frust vielleicht ein bisschen größer.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich fand es ganz spannend, dann zu sehen, wie Christian Blumenfeld reagiert hat, als die Luft raus war und man irgendwie gucken konnte, ist relativ ruhig geblieben noch. Die Frustration war da. Ich glaube, er wusste in dem Moment so, die Straße war weit einsehbar. Man konnte sehen, okay, da kommt jetzt auch so schnell niemand, der ihm helfen kann. Das könnte ein Problem werden oder wird ein Problem. Ich glaube auch halt auch dahingehend, dass er sich schon in dem Moment bewusst war, egal, es ist eigentlich egal, was ich jetzt heute noch mache, das ist alles eigentlich nur noch Trainingseffekt, weil Punkte sammeln, dass ich ja relevant viele Punkte zusammenkriege, dafür ist einfach der Rückstand dann irgendwann zu groß. Das ist halt der Unterschied bei Ironman, zählt jede Sekunde.
Mhm.
Und die fange ich mir jetzt automatisch ein. Ich kann am Ende dann das machen, was ich machen kann. Ich kann, wobei man jetzt auch nicht sagen kann, also es hat ihn ungefähr 15 Minuten gekostet oder fast 15 Minuten, die Pause, in der er warten musste, bis er ein neues Laufrad bekommt. Er ist jetzt auch nicht langsam gefahren danach, ne? Also er hat jetzt dann nicht das komplett zu Ende gebummelt. Und er war halt an der Spitze. Das ist, und zwar beeindruckend an der Spitze, ne? Er hatte auch Rückstand nach dem Schwimmen und hat sich dann aber so schnell nach vorne gearbeitet und hat da das Sagen gehabt vorne. Es ist jetzt quasi das alte Ding, ne? Was wäre gewesen, wenn und so weiter? Was hätten wir da vorne gesehen? Es ist müßig, darüber zu diskutieren. Man kann, glaube ich, festhalten und sagen, Christian Blumenfeld ist einfach auch in der Bombenform. weil sonst setzt du dich nicht so schnell an die Spitze und sonst setzt du dich, legst du auch nicht so einen Marathon, Halbmarathon am Ende hin. Und da gilt das Gleiche wie bei Gustav Iden. Auch da bin ich sehr gespannt, wie es dann auf der Langdistanz aussieht. Und ja, die Punkte wird er anderswo sammeln müssen.
Ja.
Für den 70-3. Weil den braucht man auch.
Den braucht man auch. Wir können gleich nochmal, wenn wir über die Rennen gesprochen haben, einen ganz kurzen Blick aufs Standing der Ironman Pro Series werfen. Aber reden wir über die Frauen. Da war ein bisschen weniger Dampf drin im Vorfeld. Ja. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Die spätere Siegerin war eigentlich gar nicht für das Rennen eingeplant, sondern hätte eigentlich in Singapur starten müssen. Bewirbt sich aber gerade um eine Green Card, die Kanadierin Paula Finlay in den USA, und ja, hat dann irgendeinen Deal gefunden, irgendeine Möglichkeit, dann doch da zu starten, und hat das Ganze
ja, souverän, oder was heißt souverän? Ja, sie mit dem bestmöglichen Ergebnis zu Ende gebracht.
Ja.
Sieg in Oceanside. Genau. Vor Jackie Herring und Daniel Lewis. Und gerade Jackie Herring und Paula Finlay haben da noch uns ein schönes Battle sich noch geliefert. Es ist dann ja immer mit den Splitscreen und so weiter. Das ist halt ein bisschen der Nachteil, den man einfach dann hat. Ne? Man, ja. Wenn zwei Rennen gleichzeitig laufen, kann man ja nicht immer alles sehen, aber letztendlich war es aber war's ein guter Fight. Und ich finde, Jackie Herring ist halt auch so ein bisschen, ich habe so fast so ein bisschen das Gefühl, dass sie so auch aus Deutschland sehr viel Beachtung jetzt bekommt, einfach aufgrund ihres tollen Rennens hier in Hamburg.
Hier in Hamburg, genau.
Was sie ja so wieder so ganz da oben auf die Karte gebracht hat irgendwie, so, ne, wo sie gesagt hat, so ja, ich will wieder die Pro Series, das gibt mir die Motivation, hier nochmal als zweifache Mama auch nochmal richtig anzugreifen und zu sagen, ja, ich will nochmal zeigen, dass ich richtig Bock habe, so, ne, da oben nochmal anzugreifen, und diese Serie ist genau das, was ich brauche. Ja, und das scheint genauso weiterzugehen. Ne? Also sie hat da unfassbar gut auch beim Radfahren mitgehalten. Das ist ja eigentlich Paula Finlays Spielfeld, soll man sagen. Ihre große Stärke, das Radfahren, ist ja auch als Zeitfahrerin schon unterwegs gewesen. Das hat sie fantastisch gemacht. Also da hat sie sich nicht abschütteln lassen. Untypisch eigentlich. Normalerweise setze ich Paula Finlay gerne mal ab und bringt das Rennen dann nach Hause. Das war jetzt hier eben nicht möglich. Und Jackie Herring war auch beim Laufen eine ganze Zeit lang vorne, musste dann aber am Ende sich wieder einholen lassen. Aber mit einem sehr, sehr geringen Rückstand. Und das ist halt auch entscheidend. Also wenn man nachher in die Punkte reinguckt, dann ist das quasi wie ein Sieg.
Ja, ja.
Marginal weniger.
Ja, dann werfen wir noch kurz einen Blick in die Punkte. Bei den Frauen sieht es nämlich so aus, dass dieses Rennen für die Ironman Pro Series insgesamt zum aktuellen Zeitpunkt keine großen Auswirkungen hatte. Die Top 9 des aktuellen Rankings sind nämlich, ich glaube, die Top 9 des Ironman Südafrika. Das liegt daran, dass nur ganz, ganz wenige Frauen, ja eigentlich keine, die oben mitmischt, beide 70-3 Rennen gemacht haben, die jetzt schon in der Wertung sind. Also lediglich Nathalie van Coforden und Paula Finlay sind da mit 2.500 Punkten als die Siegerin der beiden 70-3-Rennen auf Platz 10 gleich auf. Alle anderen sind die, die eben das Rennen in Südafrika ausgemacht haben unter sich. Und da ist auf jeden Fall noch viel Dynamik drin. Bei den Männern sieht es ein bisschen anders aus, weil es da eben doch Doppelstarter gibt, die eben durch die Kombination von zwei 70-3-Rennen, die eben auch nur mit halber Punktzahl bewertet sind gegenüber dem Ironman, da was eingebracht haben. Aber denen fehlt ja auch noch ein Ironman, beziehungsweise die Ironman-Leute haben keins der 70-3-Rennen gemacht, die werden an anderer Stelle auch noch punkten, und dann durchmischt sich das, was momentan...
Genau, ja, kann man ganz locker bleiben, was die Wertung angeht.
Ganz genau.
Aber der ein oder andere weiß schon, okay, also Jackie Herring ist ein positives Beispiel, die einfach sagt, okay, das ist absolut im Rahmen, tipptopp, alles gut. Wenn du schon dann durchaus mehr Zeit verloren hast, dann musst du wahrscheinlich schon sagen, der Oceanside könnte das Streichergebnis werden. Ich glaube, ich brauche noch ein besseres Ergebnis. Und aber das ist nicht garantiert. Das ist ja, das wird ja dann enger. Und es gibt ja sozusagen schon diese Rennen außerhalb der Kontinentalmeisterschaften, die ja immer gut besetzt sind, wo man sagen kann, also, ja, da werden sich schon der ein oder andere wird sich da schon tummeln.
Ja, ja. Ich erinnere aber nochmal ein Jahr zurück, da standen wir noch ganz am Anfang der neuen Ironman Pro Series. Und ich glaube, dass man jetzt viel mehr schon spekulieren kann, mehr berechnen kann und mehr analysieren kann, als das vor einem Jahr war, wo alle irgendwo noch so vor Fragezeichen standen, weil einfach diese Erfahrung fehlten, ja. Die Wertungen sind genau gleich wie im Vorjahr.
Ja.
Die Anzahl der Rennen ist irgendwie ähnlich, die Ausgangslage ist genau gleich, aber mit dem Erfahrungsschatz einer Saison können wir alle jetzt ganz anders damit umgehen.
Absolut. Und das ist wirklich spannend, weil die Kritiker haben damals ja gesagt, irgendwie so, naja, irgendwie machen sich das auch schon ganz schön einfach mit dem System, irgendwie mit den Punkten und mit dem Abziehen und so weiter. Kommt mir irgendwie so vor, als wenn das zu einfach wäre. Aber nach einem Jahr können wir sagen, die Spannung ist auf jeden Fall da. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann bietet das auch die zusätzliche Motivation, ne? Und so zu sagen, irgendwie so, okay, ja, ich brauche vielleicht ein anderes Rennen. Das könnte mein Streichrennen werden. Und nicht, dass das so zufällig sozusagen gesammelt wird und dann schaue ich mal am Ende des Jahres, wo ich stehe. Das wird nicht funktionieren. Und das Schöne ist ja, dass ich wirklich große Namen im Triathlon hier committed haben und gesagt haben, das ist genau mein Ziel. Und das macht es natürlich nochmal doppelt spannend.
Ja. Und man muss sagen, es war ja so jetzt vor etwas mehr als einem Jahr so ein bisschen die Spekulation, wohin geht die Reise? Gibt es irgendwie ein Format, wo man sagen kann, the winner takes it all und die Profis konzentrieren sich alle auf die T100 Tour oder alle auf die Ironman Pro Series? Nein, es ist doch, beide Rennen haben ihre starken Starterfelder. Sind dann eher andere Formate, die auch so in der öffentlichen Wahrnehmung hinten rüberfallen. Es gab ja auch noch eine Weltmeisterschaft am Wochenende in der Halle in London im Olympiaschwimmbad, die ja kaum noch Aufmerksamkeit erregt und auch vom Starterfeld dann nach der Spitze sehr schnell sehr dünn wird.
Ja. Ja, das ist so. Es ist, aber wenn man jetzt so gerade auf der Mittel- und Langdistanz, wenn man dann sagt, wenn man das so parallel, da kann man schon sehen, da sind jetzt zwei echte Schwergewichte unterwegs.
Ja.
Und beide Serien haben ihren Reiz, haben auch, wo man sagen würde, so, bei der jeweils anderen, wenn es das jetzt gäbe, wäre auch spannend. Also, wir reden ja noch über Singapur, aber da. Da würde man sagen, so, oh, wenn da jetzt jede Sekunde gezählt hätte, das wäre interessant gewesen, so, ne? Und genauso hier kann man sagen, so, oh, da hätte es sich gelohnt, noch den einen oder anderen Platz nach oben zu wandern im Ranking, selbst wenn der Rückstand groß ist, aber ich kann trotzdem Punkte machen. Also es hat beides seinen Reiz.
Ja, ja.
Ja. Vielleicht können wir noch einmal, weil du vorhin gesagt hast, so die Top 10. Anna Büttner hat es als einzige Deutsche geschafft, da in die Top 10 bei den Frauen.
Als Neuprofi, glaube ich.
Ja, sehr beachtenswert auf jeden Fall, da reinzukommen. Und hat dann ja auch die ein oder andere hinter sich gelassen.
Ja. Apropos Top 10, wir haben es gerade erwähnt, die Top 10 der Ironman Pro Series entsprechen fast in den Top 10 dem Ergebnis des Ironman Südafrika. Daher weiter drei Deutsche unter den Top 10, allen voran Anne Reischmann mit der Idealpunktzahl 5000 aus einem Rennen. Laura Jansen 5., Jana Uderstadt 7., Henrike Güber 9., es sind sogar 4 Deutsche. Ja.
Ja. Da war auf jeden Fall einiges geboten.
Ja.
Also es hat alles erfüllt für mich, was ich mir von Oceanside erhoffe und erwünsche und geile Bilder irgendwie. Und es juckt doch irgendwie. Wenn es nicht so weit weg wäre, wäre schon gut. Also so bei den Age-Groupern ja riesig, ne? Es gab Bilder, Wahnsinn. Also einfach wie krass voll das nachher da auf der Laufstrecke war.
Ja. Ja, ein etwas anderes Bild haben wir bei den Männern in der Pro Series. Da mischt es sich nämlich ganz gut zwischen 73-Startern und Ironman-Startern. Es gibt noch keinen, der jetzt irgendwie richtig bei Ironman abgeräumt hätte und eins der 73-Rennen eingebracht hätte. Allen voran führt weiterhin Magnus Ditlev mit 5000 Punkten. Um dem gleichzuziehen, hätte man nämlich beide 73-Rennen gewinnen müssen. Das ist niemandem gelungen. Auf Platz 2 steht aktuell Jake Birdwhistle. Der hat nämlich einen zweiten Platz in Geelong eingefahren und ist jetzt Sechster geworden.
Genau, auch hier Punkte gesammelt, ja.
Genau, Dritter dann wieder Martin van Riel mit dem Südafrika-Ergebnis, Vierter Jonas Schomburg mit dem Südafrika-Ergebnis und dann auf Platz 5 der nächste Doppelstarter 73, Braden Curry, der Siebter und Zehnter geworden ist, also auch noch jetzt nicht die Riesenergebnisse eingebracht hat. Da ist noch richtig, richtig Bewegung drin. Da ist es auch viel zu früh da über irgendwas zu sprechen.
Absolut.
Ich denke mal, mit Texas wird sich das dann schon ein bisschen klarer darstellen.
Ja, aber auch nicht so glasklar, weil natürlich, das ist dann der erste Langdistanz-Block sozusagen, der dann abgeschlossen ist. Und dann gibt es zwei, die da den Sieg vorweisen können.
Ja.
Und dann schauen wir mal, was das so im Laufe des Jahres noch bedeutet.
Also
es ist ja jetzt eigentlich jetzt schon wieder klar, es bleibt auf jeden Fall spannend bis zum Finale. Das kann man so sagen.
Ja, jetzt ist die erste spannende Frage ist erstmal, startet Taylor Nipp in Texas?
Ja, und gute Frage.
Wenn ja, gewinnt sie mit welchem Vorsprung? Weil das hat dann schon wieder extreme Auswertungen auf die Serie. Wenn du dann Zweiter wirst beim Ironman Texas und 10 Minuten Rückstand hast und auf einmal ordentlich Punktabzug bekommst.
Ja. Das,
10 Minuten kann ja schon fast optimistisch. Ja, wir wissen es nicht. Wir haben noch nicht so viele Langdistanz-Einsätze von Terlin Nipp gesehen und vor allem dieses Jahr noch kein Rennen.
Ja.
Sie war nämlich nicht in Singapur am Start und ich glaube, damit können wir so langsam nach Singapur übergehen. Machen aber vorher einen Moment Werbung. Und zwar haben wir einen zweiten Präsenter für diese Episode und das ist die Firma Ryzen. Sehr, sehr sichtbar am Wochenende, vor allen Dingen dann in Singapur, ja. Sowohl auf der Strecke als auch am Streckenrand. Ryzen kennt ihr, das ist eine Premium-Brand im Triathlon und die haben momentan eine Tour gestartet, mit der Ryzen wirklich erlebbar wird. Als reine Direct-to-Customer-Brand kommt der Online-Store, der es ja ist, jetzt in deine Stadt, in meiner Ware schon.
Ja.
Ich bin letzte Woche Donnerstag geradelt mit der Ryzen-Community, schön am Deich raus und hatte sehr viel Spaß. Wir waren so 60 Leute. Als erste Ausfahrt am ersten Standort der Tour. Die Tour war also in Hamburg hier zu Gast. Und sie hat noch drei weitere Stationen. Und zwar vom 10. bis 12. April, noch diese Woche in Berlin. Zwei Wochen später, also nach Ostern, geht es dann in Wien weiter und dann nochmal eine Woche später in Freiburg. Für Wien und Freiburg können wir euch noch kein Programm nennen. Aber in Berlin wird es ähnlich aussehen wie hier in Hamburg. Und zwar gibt es einen großen Ride am Donnerstag um 18 Uhr. Das Ganze ist in Berlin Mitte in der Torstraße angesiedelt. Und einen kleinen Vorsprung für den Flinter Ride, das sind nämlich die Ryzen gekleideten Women, die haben einen eigenen Ride. Spoiler, man muss nicht in Ryzen antreten. Man kann aber und vor allem kann man sich vorher im Store umschauen, was Ryzen denn zu bieten hat. Zu bieten gibt es zum Beispiel auch ein Goodie-Bag. Um das zu kommen, muss man sehr früh in den Store
das
kommen.
Das war heiß begehrt, habe ich
gehört. Ich habe gehört, vor der Eröffnung um 10 Uhr hier in Hamburg gab es schon Schlangen vor der Tür. Also wenn ihr am Donnerstag Vormittag nichts vorhabt, 10 Uhr eröffnet das Ganze in der Torstraße, schaut da vorbei. Wie gesagt, der Store hat jeden Tag von 10 bis 19 Uhr geöffnet und es gibt Live-Programm am Donnerstag 17:30 für die Frauen, um 18 Uhr für alle den Afterwork-Ride. Am Freitagabend um 18:30 gibt es den Community Run mit anschließendem Get-Together, mit DJ, mit Drinks und am Samstag um 10 Uhr gibt es nochmal eine Road Cycling Unit. Das Ganze, wie gesagt, in Berlin und dann zwei Wochen später in Wien und Anfang Mai nochmal in Freiburg. Und ja, ich kann es nur sagen, es war großartig von der Stimmung. Ryzen-mäßig total entspannt. Trotzdem gab es am Ende noch wieder einen harten Sprint. Den habe ich verpasst. Ich hätte ihn auch sonst nicht gewonnen. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Wir waren 60 Leute, aufgeteilt in zwei Gruppen, sind schön am Deich rausgeradelt. Ich kenne nicht die Strecken in Berlin, aber ich bin mir sicher, dass die Guides da auch schöne Strecken gefunden haben. Und da geht es eben am Donnerstag um 17:30 für die Frauen und um 18 Uhr für alle auf die Straße.
Wunderbar.
Ganz viel Spaß dabei. Ansonsten alle Infos dazu findet ihr unter ryzen.net und auch den Link stellen wir noch in die Shownotes. Viel Spaß beim Direct-Erlebnis von Ryzen. Ja, Singapur. Doppelt so warmes Wasser, wenn man jetzt auf die Celsius-Zahl schaut.
Wahnsinn, über 30 Grad.
Ja.
30,2 waren es, glaube ich, ja. Offiziell.
Ja, du hast ja immer bei Kälterennen, da fallen welche raus. Das ist, man sagt ja immer, die Bedingungen sind für alle gleich, aber ich glaube, bei Kälterennen kann man das ein bisschen besser absehen. Ich habe so das Gefühl, bei so absoluten Hitzerennen, man weiß im Vorfeld nicht, wer platzen wird, wer einen Krampf bekommen wird irgendwie. Nee. Es ist ein bisschen mehr Lotterie für mich.
Ich glaube auch tatsächlich, das ist, wurde auch thematisiert während der Übertragung, das leuchtet mir total ein. Es ist natürlich auch viel, viel schwieriger, das zu trainieren. Ne?
Also, ja.
Weil, man, wo hast du so warmes Wasser, was du unter sportlichen Bedingungen dann letztendlich ausprobieren kannst? Und es ist natürlich auch echt ein schmaler Grat, weil nicht umsonst gibt es ja auch Temperaturgrenzen nach oben, bei denen dann nicht mehr geschwommen werden darf, weil es einfach auch echt gefährlich werden kann.
Ja. Ich weiß noch so, Schwimmbadtemperaturen in der Regel so, Freibäder haben so 23 Grad, Hallenbäder 26 Grad und ich weiß noch, in Osnabrück, wo ich groß geworden bin, da gab es immer den Warmbadetag, der hatte 29 Grad.
Ja.
Der war aber vorprogrammiert, der ließ sich auch nicht abstellen, wenn wir unsere Kreismeisterschaften für Schwimmen hatten. Und wenn man dann die Kreismeisterschaften lange Strecke hatte und 1500 Meter bei 29 Grad geschwommen ist, das wurde schon richtig warm. Das war unangenehm.
Ja, ich finde es irgendwie erstaunlich. Ich bin ja nun kein Schwimmer und auf Hawaii sagt man ja, glaube ich, immer so 27, 28 Grad.
Ja, ne? 26, 27.
Das empfinde ich persönlich noch als angenehm. Also ja. Das ist nicht so, wenn man, das ist halt diese wunderbare Temperatur, wenn man ins Meer geht und denkt so, man muss kein bisschen machen, ja, sondern ja, einfach so, ich gehe einfach rein und es ist erfrischend und toll. Und also es ist manchmal, gerade wenn es draußen so eklig ist, dann kann auch das noch erfrischend sein. Und das ist, finde ich, was man noch gut aushalten kann. Mhm. Und das dann aber schon so kleine Gradsteigerungen beim Wasser offensichtlich größere Auswirkungen haben als an der Luft, weil es irgendwie, ob es jetzt 31 oder 32 Grad ist, auch wurscht.
Ich finde das auf Hawaii immer so eindrucksvoll, Hoala Swim, wir haben es beide schon mitgemacht, wo man die Strecke mal schwimmt. Du hast so einzelne Stellen, da wird es mal akut wärmer oder kälter. Mich würde mal interessieren, wie viel Gradunterschied das wirklich sind, aber es ist spürbar. Richtig, richtig spürbar. Ja,
total. Also durch irgendwelche Strömungen, ne, wo dann und Tiefenunterschiede, weiß was ich, wodurch es dann letztendlich zustande kommt, aber richtig spürbar.
Ja. Ja. Spürbar war es in Singapur für alle. Singapur für alle, doch, war richtig. Ja. Bei um die 30 Grad. Ne, das ist wirklich warm. Es gibt Grenzen nach oben. Wir hatten mal einen sehr dramatischen Fall bei den Freiwasserschwimmern, wo im Weltcuprennen von Dubai der Weltcup-Führende verstorben ist.
Krass.
Ja, und man hat es dann auf die Überhitzung, auf zu hohe Wassertemperaturen zurückgeführt und hat da eben dann auch Regularien geschaffen, die auch im Triathlon ähnlich gelten. Also es gibt dann auch Obergrenzen. Aber wir wissen, Triathleten, die wollen Triathlon machen, egal wie die Bedingungen sind. Und es wurde Triathlon gemacht und es ist auch niemand im Wasser zu Schaden gekommen. Es blieb ja auch danach heiß. Es war ein Hitzerennen von vorne bis hinten.
Ja, Hitze und vor allen Dingen schwül und es ist tatsächlich so die Frage, die ich mir dabei gestellt habe und würde mich interessieren, wie du das siehst. Ich habe es mir angeguckt. Und mir persönlich, ich bin ja für Drama und so immer zu haben und auch für harte Bedingungen und so weiter, aber irgendwie ging es mir so, dass ich hatte das Gefühl, es ist ein Tick drüber. Also dieses Wegsterben, sage ich jetzt mal ganz sorry für den Ausdruck, von nachgewiesen fitten Athleten wie Jelle Gaines zum Beispiel oder auch, name it, Jessica Learmonth, die das Rennen lange, lange angeführt hat. Und ich weiß noch, ich habe da drauf geguckt und sie war ja mit der späteren Siegerin Kate Wolf an der Spitze und sie haben sich abgesetzt beim Radfahren und ich habe gedacht, entweder, es gibt verschiedene Szenarien, entweder sind die beide so viel besser als alle anderen, dass wir einen riesengroßen Abstand erleben werden und dann sagen müssen, wow, Worf in diesem Fall, richtig, richtig krass. Oder eine oder beide sind jetzt hier zu schnell unterwegs und das wird sich bitter rächen. Und mir hat es irgendwie wehgetan, Jessica Learmonth da beim Laufen zugucken zu müssen, wo man teilweise das Gefühl hat, jetzt gerät sie gleich ins Stolpern sogar, wenn so an die Beete so rangekommen ist, so seitlich und die Bordsteinkanten und so weiter. Und das war ganz persönlich, meine Meinung, das fand ich nicht mehr schön anzusehen. Also nicht mehr, wo ich gedacht habe, so hoffentlich geht das für alle gut. Weil ich meine, wir haben die Bilder aus dem letzten Jahr noch, Juri Köhlen, wir haben die Bilder, er hat sie nicht, er kann sich nicht dran erinnern an damals, wie er das Ding gewonnen hat, weil er einfach keine, direkt ins Krankenhaus gekommen ist, keine Erinnerung mehr daran hat. Und das ist dramatisch, das ist nicht gut aus meiner, also das ist, finde ich, es ist eine Stufe drüber. Jetzt kann man sagen, ja, es gilt auch für alle gleich und muss man halt das irgendwie zu Ende bringen. Aber boah, wenn da so Athleten wie Jelle Gaines, wie Vincent Louis einfach sagen so, ey, sorry, das ging gar nicht. War nichts zu machen. Weiß ich nicht. Wie siehst du das, Frank? Jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten.
Gesundheit geht natürlich vor, ja. Man darf es nicht vergessen, es waren hochtrainierte Athleten, es waren aber auch über 500 Athleten auf der Mitteldistanz ähnlichen 100-Kilometer-Strecke unterwegs im Age-Group-Bereich. Da habe ich jetzt keine Erkenntnisse, wie da die medizinische Lage war. Ja, am Ende muss man sagen, bei Singapur weiß man das. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr gute Gründe für die PTO nach Singapur zu gehen, aus taktischer, aus wirtschaftlicher Sicht. Die Diskussion muss man vorher führen.
Das sind die Bedingungen, das war klar. Also es war jetzt nicht irgendwie was Ungewöhnliches. Und du hast die Age-Gruppe angesprochen, das werden hauptsächlich Expats sein, die da wohnen, die die Bedingungen kennen, die damit umgehen müssen in ihrem Alltag und das auch tun. Ich habe mir sagen lassen, dass es da eine riesen Community gibt in Singapur, die halt auch dann rausfahren ins Grüne und so weiter.
Das ist ja ähnlich wie in den Emiraten. Du hast viele Expats, die da arbeiten, die da wohnen, die da auch trainieren, die Freizeit haben. Und die sich freuen, wenn so ein Trainer in die Stadt kommt.
Ja. Aber die Pros hatten eben jetzt keine Wahl.
Die hatten keine Wahl. Ne? Vielleicht hat die PTO noch die Wahl, über den Termin nachzudenken. Da bin ich jetzt nicht vorbereitet, wie das Klima übers Jahr ist. Ob es vielleicht auch starke Regenzeiten, Monsunzeiten oder sowas gibt, keine Ahnung.
Also zwischen und nach den Rennen hat's richtig heftig geregnet, gewittert. Ich glaube, Fred Funk war es, der in seiner Story gepostet hat. So, also wenn es so gewesen wäre oder wenn das so kommt, dann wird das Rennen sofort abgebrochen, wenn es irgendwie im Umkreis von einer gewissen Entfernung Blitze runtergehen, ist sofort Feierabend. Und also kurz nach dem ersten Rennen war es auch so, dass ein unfassbares Unwetter runterkam, was auf jeden Fall zum Rennabbruch geführt hätte.
Ja, dann ist es eben eine Gratwanderung, dieses Rennen da durchzuführen. Aber wie gesagt, es gibt auch Gründe, warum man es tut. Ja, Singapur ist eine attraktive Stadt, eine Finanzmetropole und so weiter. Und liefert ja auch spektakuläre Bilder. Also die Kulisse ist immer eindrucksvoll, beim Radfahren jetzt so, man sieht immer was von der Kulisse, es gibt auch da die eine oder andere Baustelle und unschöne Absperrungen und so weiter, also und vor allem keine Zuschauer an der Radstrecke, das ist schon, man muss sich da schon sehr für den Sport interessieren, der auf jeden Fall groß war. Beim Laufen war es dann ein bisschen besser, da gab es viele Leute an der Strecke, einige haben sich auch für den Sport interessiert. Es gab auch echte Fans, wenn man so an das Abklatschen des Männersiegers nachher denkt, der sogar Fans mit Plakaten da hatte. Also es ist... wir kennen das. Ich meine, ich war bei einigen Rennen in den Emiraten. Ja, du hast da immer mal so ein bisschen Publikum, aber es ist nicht das Publikum, wie man es zum Beispiel in Rot hat oder so, was zum Triathlon hinpilgert. Ja, es sind Menschen, die sind sowieso da und der eine oder andere interessiert sich. Und diese Einbindung von Age-Group-Rennen, das funktioniert ja auch. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe nicht viel gesehen vom Frauenrennen, dass da ein bisschen mehr Zuschauer waren, weil das die Age-Grupper waren, die auch am nächsten Tag erst gestartet sind. Irgendwie so, da versucht man ja schon, das eine mit dem anderen zu kombinieren, was ja auch gut ist. Ja, das ist ja das Schöne am Sport, dass alle irgendwie ein gemeinsames Event haben. In Wimbledon spielt kein Age-Grupper,
Das ist immer die große Frage, ne?
Ja. Und von daher, ist es eine Gratwanderung, es durchzuführen. Schlimm wäre es, wenn was wirklich Ernsthaftes passieren würde und alle hinterher irgendwo dann
sagen würden, ja, wie kann man das verantworten? Ja,
ne? Vielleicht muss man auch sagen, okay, es ist nochmal wieder gut gegangen, aber hört auf die Athleten, hört auf die Ärzte, die sie betreuen. Hört auf die Medical Reports vielleicht vom Age-Group-Feld und überlegt euch, wie groß ist das Risiko für die Zukunft.
Ja, also das können wir beide auch nicht einschätzen.
Wir waren nicht da.
Genau, muss man tatsächlich auch so sagen. Und auch hier konnte man ja wieder sehen, es gelingt ja einigen Athleten und Athletinnen da richtig, was heißt richtig gut zu performen. Das ist halt immer auch noch, wenn man sich dann die Zeiten anguckt. Und da können wir ja das vielleicht mal einordnen, auch die Rennen, so die Leistung. Kate Worth ist eine 1:10 gelaufen am Ende und auch viele andere richtig, richtig gute Namen haben einfach auch die Zeiten nicht geliefert, zu denen sie eigentlich imstande wären.
Ja.
Da gibt's sicher einige. Aber vielleicht einfach nochmal der Vollständigkeit halber, Kate Worth hat gewonnen vor Lisa Perterer, die ihr Glück kaum fassen konnte, die das sicherlich nicht mit gerechnet hat. Das hat sie auch so gesagt danach im Interview und richtig glücklich war über ihren zweiten Platz. Und sehr bemerkenswert war Lucy Charles Barclay, über die wir hier auch gesprochen haben, die eigentlich seit letztem Sommer kein Rennen mehr ins Ziel gebracht hat und bei ganz vielen Rennen dann immer, entweder der DNF in London, die Weltmeisterschaft nicht angetreten und sie hat nach dem Rennen tatsächlich dann einen Post abgeliefert, wo sie gesagt hat, so sie hat lange mit sich gehadert, ob sie das überhaupt schreiben soll, wieder einmal krank geworden, kurz vor dem Rennen, ihr ging es richtig schlecht. Und sie hat aber gesagt, der mentale Schaden, wieder absagen zu müssen, wäre so groß gewesen, dass sie gesagt hat, egal, wir ziehen es jetzt durch. Und dafür, also nicht nur dafür, ne? Also dass ihr der dritte Platz gelungen ist, ist sehr, 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 sehr bemerkenswert. Auch da gilt wie bei Gustav Iden, fantastische Rückkehr. Und umso mehr darf man gespannt sein, wohin führt das dann, wenn nicht immer irgendwas dazwischen kommt. Das ist es ja, ne? Ja. Irgendwas kommt dann häufig dazwischen. Also die drei natürlich richtig, richtig glücklich. Hannah Berry auf Platz 4, da hat man auch noch großes Lächeln gesehen. Aber ab da nahm es dann natürlich auch deutlich ab. Und dann hat es auch ein paar Namen getroffen, wie Ash Gentle, Julie Theron, Els Visser, Jessica Learmonth, Flora Duffy mit DNF.
Genau, Duffy in der Lee mit ja, DNF, ja.
Lucy Byram DNF, das sind halt dann, und das macht halt dieses Format auch aus, ne? Hochkaräter am Start.
Ja.
Die einen sagen, geil, richtig gut gelaufen, und die anderen sagen, ja, dafür bin ich jetzt hier nicht hergereist.
Ja.
Dumm.
Ja.
Und das war natürlich extrem jetzt hier in diesem Rennen.
Ja. Ein bisschen bedauerlich, keine Deutsche am Start. Caroline Pohle, wir haben sie letzte Woche noch angekündigt, konnte dann...
Auch krank, leider.
Krankheitsbedingt nicht starten. Zwei immerhin noch aus dem deutschsprachigen Bereich. Die eine hat sich hervorragend verkauft, Lisa Perterer aus Österreich. Als zweite Julie Theron, die ja...
Lange fantastisch im Rennen, aber dann auch, den musst du den Bedingungen...
Genau,
Tribut zahlen.
Genau, ist dann 12. geworden, insgesamt 15 Finisherinnen. Auf Platz 14 noch interessant, Els Visser, die knüpfte an, wo sie im letzten Jahr aufgehört hat. Die macht einfach jedes Rennen, was irgendwo auf der Straße
liegt. Wahrscheinlich, ja.
Auch wieder eine Woche hier nach dem Ironman Südafrika. Bei ihr nicht gut gegangen. Wir sehen gleich, dass es auch gut gehen kann. Also zum Frauenrennen 35 Punkte. Da ist ja die Regelung anders. Da gibt es nicht irgendwie, du hast es erwähnt, die Zeitgutschriften, Zeitrückstände. 6,5 Minuten Vorsprung, 6 Minuten 40 sogar für Kate Worf. Das ist der größte Vorsprung in der noch jungen Geschichte der T100.
Ja.
Und
sie kann sich nichts dafür kaufen.
Sie kann sich nichts.
Einfach nicht, ja. Nein. Ne? Außer Genugtuung.
Ja.
So, ja.
Ja. Ne? Und natürlich eine Rolle für den Rest der Saison. Gucken wir mal, wo wir die sehen werden. Ob das jetzt wirklich, ob sie davon profitiert hat, dass viele andere geplatzt sind, oder ob sie ein neuer Name ist, den man nicht auf der Rechnung hatte, weil die T100 ihre eigenen Gesetze hat, eigene Geschichten schreibt.
Ja, nicht so auf der Rechnung. Ich möchte hier an einen Wettbewerb erinnern, der ja so unsere Thesenaufstellung ist. Da hat hier einer von uns beiden gesagt, ein Hotshot gewinnt die T100-Serie. Jetzt will ich mich noch nicht zu früh feiern, weil ich weiß natürlich, dass Taylor Nipp nicht am Start war.
Ja.
Deswegen freue ich mich hier noch nicht zu früh über Kate Worf. Aber auch, wenn wir damit zu den Männern kommen, hat ein gewisser Hayden Wild gewonnen. Und ich sag mal so, die Hotshots sind gut im Rennen. Aber auch da kann es noch Bewegung geben.
Absolut.
Martin von Riel hast du schon genannt, von das Podium am Ende, Hayden Wild vor Leo Berger, auch ein Hotshot, und Martin von Riel. Und das ist natürlich auch ein krasses Rennen gewesen dahingehend, dass man sehen konnte, so wow, die einen können mit den Bedingungen, die anderen können nicht so gut mit den Bedingungen, und das zeigt sich dann einfach im Ergebnis.
Ja, wir, du hast die Ergebnisse genannt, es sah unterwegs ja noch ein bisschen fröhlicher für die Deutschen aus, sage ich mal, aber das war für mich so eine Art Sanders-Moment. Wir haben gesehen, okay, da führt ein Rico Bogen, aber von der ganzen Anmutung, die er gemacht hat, dürfte der eigentlich nicht führen. Ja? Bei Lionel Sanders ist es anders ausgegangen, da war die Anmutung auch so, also einer kann doch gar nicht schnell laufen und er läuft trotzdem allen davon. Bei Rico Bogen sah man irgendwie, boah, der muss schon richtig viel investieren, vor allen Dingen im direkten Vergleich mit Hayden Wild.
Ja,
das sah einfach mal nach einer ganz anderen Lockerheit aus bei Hayden.
Ja, das stimmt schon. Hayden Wild, dahingehend keine Überraschung, dass er ja schon in der WTCS gezeigt hat, dass er tipptopp drauf ist und dass er ja da überhaupt gar keine Probleme hat, auch jetzt da solche Bedingungen anzunehmen. Das war beeindruckend. Da war natürlich eher so ein bisschen die Frage bei ihm, dieses Pacing am Ende hinten raus. Er hat schon mehrfach jetzt bei großen Rennen gezeigt, dass er gewillt ist, die Spitze zu übernehmen, und konnte es dann bei Olympia nicht und bei den 73-Weltmeisterschaften eben auch nicht ins Ziel bringen. Hier ist es ihm jetzt beeindruckend gelungen. Ja, und Rico Bogen, hast du gesagt, das ist halt Rico Bogen. So, ne? Und
das ist schön.
Es wird jetzt spannend, wie das weiter ausgeht mit seinem neuen Coach Philipp Seib. Der, weiß ich nicht, so sieht es zumindest aus, so die Social Media Posts jetzt, sich wahrscheinlich eine andere Renntaktik vorgestellt hat.
Also ich glaube, wenn er vor Ort gewesen wäre, der hätte physisch angegriffen, oder?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich meine, das ist halt, das müssen die unter sich ausmachen. So, ne? Aber ich meine, ich wünsche mir einen Rico Bogen, der sagt irgendwie so, hey, so bin ich nehme, was ich kriegen kann, und ja, ich gehe einfach nach vorne, ich bin vorne und dann versuche ich das Ding zu gewinnen.
Ist Brownlee das Vorbild?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber er ist ja 73-Weltmeister geworden. Ja. So. Also warum, mit was kritisieren wir ihn? Und ich kann mich noch ganz, ganz genau erinnern an das Rennen, wo ich damals vor dem Fernseher gesessen habe und gesagt habe, das schafft er niemals.
Ja.
Niemals hält er das durch bis zum Ende. Und er hat lügend gestraft. Er hat es geschafft. Und ich bin mir ziemlich sicher, und auch das haben wir ja hier diskutiert schon, wird es irgendwann in dieser Saison einen deutschen Siegerin oder eine deutsche Siegerin oder einen deutschen Sieger geben bei der T100. Ich bin mir sicher, dass das passieren wird. Jetzt war es noch nicht der Fall. Aber es hätte sein können. Wenn es nicht ganz so krass heiß gewesen wäre, dann wäre er durchgekommen. Vielleicht. Man weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall cool zu sehen. Schnellsten Bikesplit hat es ihm eingebracht. Ja, beim Laufen muss er halt den Bedingungen dann Tribut zahlen.
Ja.
Habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Sollte man nur einmal verwenden, so eine Bezeichnung.
Letztendlich kann man, glaube ich, sagen, konnte man allen ansehen, dass sie unter der Hitze zu leiden haben, außer Hayden Wild und Sam Long.
Das kann man, glaube ich,
also
fast so sagen.
Sam Long erst im Ziel, als er in der Eistonne saß.
Ja, aber tatsächlich sah der unterwegs echt sehr, sehr gut aus. So, ne? Er hatte natürlich mit diesem unfassbar großen Rückstand, der jetzt noch größer geworden ist, als er im letzten Jahr war, zu kämpfen. Und das war das, mit dem er umgehen musste. Und immerhin hat er sich noch vom mit Abstand letzten Platz auf den achten Platz vorgearbeitet. Das ist sehr bemerkenswert. Er ist nur wenig langsamer gelaufen als Hayden Wild vorne. Also die ist nämlich ganz gelungen, den besten Split. Wer war noch schneller? Wer haben wir noch? Juri Köhlen, auch unfassbar, der auf dem vierten gelandet ist, auch unfassbar gut gelaufen am Ende. Der war nur 2 Sekunden langsamer als Hayden Wild, der den schnellsten Laufsplit hatte mit 1:1:46.
Ja.
Ja, aber das stimmt. Alle dazwischen, egal wo sie gelandet sind, denen konnte man das deutlich ansehen. Das ist richtig.
Ja, also wir hatten große Hoffnung aus deutscher Sicht. 6 Deutsche am Start im Feld von 20 Gemeldeten. Am Ende sind 19 gestartet. Einer ist nicht durchgekommen, Nikolas Mann ist nicht durchgekommen. Andere haben sich durchgekämpft. Frederik Funk, Yannick Schaufler auf Platz 15 und 16. Und Justus Nieschlag, der hat eigentlich so die ganze Zeit irgendwie seine Position irgendwo gehalten, hat gekämpft.
Ja, aber
kam gerade aus dem Trainingslager, hat einfach schwere Beine.
Hat es auch gesagt, einfach auf die Bedingungen auch geschoben. Er hat gesagt, es ist weitermachen. Nächste Station, das war nix.
Ja, ne? Ja. Und Rico Bogen, Mika Not, die beiden ja immer noch recht jungen Gesichter in der Szene, sag ich mal, wenn man das vergleicht mit dem Frederik Funk, der gefühlt schon immer auf der Mitteldistanz unterwegs war, oder den Justus Nieschlag, der ja auch schon da eine gewisse Historie hat. Auch nicht allzu lang, aber für mich irgendwie schon einer der etablierten Athleten über seine Olympiateilnahmen und sowas. Ja. Ne? Aber frische Gesichter, Mika Not und Rico Bogen, die echt da sich richtig ins Zeug gelegt haben, tolle Radsplits gefahren sind und am Ende dann einfach, chancenlos waren. Da ging es dann noch so ein bisschen darum, wer wird bester Deutscher, und es war absehbar.
Rico Bogen. Noch Punkte unter den Top 10 und so, ne? Das ist ja auch immer noch wichtig, dass du das noch mitnimmst, ne? Und auch Kohle noch mitnimmst und so. Das ist schon nicht, wenn du so einen Trip gemacht hast, dann geht es schon noch um die Punkte. Und da eben, das war das ja, was ich vorhin meinte, da geht es dann eben dann doch um die Platzierung, nicht um die Abstände. Das muss man dann im Kopf auch klarkriegen. Und es geht auch darum, dass du das Rennen ins Ziel bringst, weil wenn du DNF bist, wer weiß, wie die Saison noch läuft.
Wie viele
von diesen 9 Rennen, die es ja dann gibt, sind ja nicht alle Pflicht, aber wer weiß, kannst du alle machen? Hast du andere Pläne noch und so weiter? Und jedes Finish ist besser als da gar kein Finish, ne? Weil dann kannst du immerhin noch was einbringen.
Ja.
Am Ende fliegst du vielleicht sogar aus der Wertung, wenn du gar nicht alle einbringen kannst. Und das ist schon mal gut, so für die meisten. Ja, aber ansonsten, um das so einzuordnen, auch hier wieder natürlich die Hotshots und auch durchaus auch Namen dabei, wo auch gezweifelt wurde, warum machen die das jetzt überhaupt? Gregory Barnaby zum Beispiel, der ja auf der Langdistanz schon fantastisch, der letztes Jahr die Ironman Pro Series gewonnen hat, der sich dieses Jahr für die T100 entschieden hat, der lange, lange dabei war, der Fünfter geworden ist. Auch so ein Name, den man nicht, vielleicht gar nicht so unbedingt so weit da vorne gesehen hat. Für Juri Köhlen, finde ich, gilt das Gleiche. Der mega happy war mit seinem vierten Platz, weil er gesagt hat, so okay, ich habe hier zwar letztes Jahr gewonnen, aber dieses Jahr war mir das halt wichtig, nach den großen Rückschlägen, die er dann über die Saison hatte, da wieder angreifen zu können und so weiter. Und das ist ihm durchaus gelungen. Und jetzt lass uns nochmal über Martin von Riel reden. Das ist der Irre, der Typ.
Ja.
Also ich meine, der ist Weltmeister auf der Distanz, ja, aber sagt dann, okay, nee, ich will aber auch Ironman-Weltmeister werden, ja. Und dafür brauche ich die Quali, macht diesen Trip nach Südafrika, wird er Zweiter aus dem Stand hinter Magnus Ditlev, was er nun wirklich also es gibt ganz, ganz wenige nur, wo man sagen muss, da muss man halt mit leben, wenn die vor einem sind und vor allem, wenn man so wenig Erfahrung hat wie er auf der langen Distanz. Setzt sich in den Flieger, fliegt darüber. Vorher war er noch krank, hatte ganz schlimme Probleme, ist quasi angeschlagen ohne Ende. Jetlag, Weiterflug, heiße Bedingungen und ja, der läuft einfach nochmal aufs Podium.
Ja.
Krass. Also wirklich krass. Und auch Hayden Wild hat am Ende gesagt, irgendwie so im übertragenen Sinne, alles schön, alles gut hier mit meinem Sieg. Wir müssen halt auch erstmal sehen, wenn da so ein Mann wie Martin von Riel das nicht in den Beinen hat, so ein Ironman, wie es dann aussieht, das ehrt ihn auch, finde ich, dass er das so eingeordnet hat. Aber krass, krasser Kandidat.
Ja, bei der Tour haben wir jetzt erstmal eine große Pause. Ja, und das finde ich auch sehr interessant. Das ist jetzt ein frühes Rennen unter Extrembedingungen gewesen, aber ich glaube, da werden jetzt einige ihre Hausaufgaben machen und vor allem werden die nächsten Rennen anders laufen. Wir haben als nächstes Rennen die T100 San Francisco.
Ja, es ist natürlich auch speziell, ne?
Auch speziell, ja. Da eher wieder Schwimmbedingungen wie in Oceanside. Ja, Kalifornien kann das irgendwie nicht mit warmem Wasser.
Da kommt aber dann die Strömung dazu, ne? Da kann es einen gut treffen oder auch nicht so gut.
Genau, aber wir müssen uns bis Ende Mai gedulden, bis es da weitergeht. Und dann kommt als Premiere die Vancouver T100. Ich war einmal in Vancouver beim Triathlon.
Leider noch nicht.
2008 war da die. Acht war es im Olympiajahr. Genau, waren da die Weltmeisterschaften im Triathlon, eine furchtbar schlecht organisierte Veranstaltung und es war richtig, richtig kalt. Muss zu einer ähnlichen Jahreszeit gewesen sein. Es war, wie gesagt, vor den Spielen und es haben nur alle die Hände im Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, ey, wir haben bald Olympiatriathlon und unsere Weltmeisterschaft präsentieren wir so grottig hier. Es war wirklich eine ganz, ganz schlechte Veranstaltung. Fürs Wetter konnten die Organisatoren nichts, aber es war kalt. Die Schwimmstrecke wurde gekürzt bei den einzelnen Endspurtfeldern und so. Und das werden also zwei andere Rennen sein als das, was wir jetzt erlebt haben. Aus San Francisco erinnern wir uns an die Bilder vom letzten Jahr, da war es nebelig und so, es war irgendwie ein ungemütliches Rennen.
Ja, aber das ist typisches San Francisco-Wetter. Also das kann morgen so sein und zwei Stunden später hast du einen strahlenden Sonnenschein. Also da würde ich mich schon mal drauf einstellen, dass das so sein kann. Aber du hast natürlich recht, es gibt auch wieder Höhenmeter auf der Strecke, also das ist gleich. Letztendlich glaube ich aber, dass diese Bedingungen, die wir jetzt hier gesehen haben, klar, denen, die es gelegen hat und denen, die vorne waren, die werden wir auch in San Francisco, wenn sie denn starten, letztendlich da auch wieder, glaube ich, sehen zu größten Teilen. Aber es gibt natürlich noch so ein paar Kandidaten, die entweder nicht dabei waren oder die jetzt hier einen Ausfall zu verzeichnen haben, die ich noch nicht abschreiben würde. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde das Ergebnis hier noch nicht zu hoch hängen.
Da bin ich voll bei dir.
Ja, weil ich glaube einfach, da wird noch so viel passieren. Und vor allen Dingen, gerade bei den Frauen muss man sagen, warten wir mal erstmal auf Taylor Knipp, bis die ihre ersten Rennen hinter sich hat. Und bei den Männern würde ich auch sagen, warten wir mal auf einen ausgeruhten Martin von Riel und dann schauen wir mal.
Ja.
Spannend ist es auf jeden Fall. Ist genauso wie die Ironman Pro Series. Da ist auf jeden Fall jetzt einiges geboten und wird uns bis zum Ende des Jahres begleiten. Also da kann man schon mal sagen, aus Fansicht fantastische Rennen angerichtet.
Ja, es sind große Zeiten für Trilon-Fans, weil das muss ich auch sagen, also die Übertragung, das konnte man sich schon angucken. Ja, also ich habe nicht alles zu 100% gesehen, aber ich fand es zum Beispiel super spannend bei den T100, dass man wirklich hautnah dran ist am Renngeschehen und die Ergebnisse wirklich in Echtzeit verfolgen kann und das Ranking in Echtzeit auf dem Monitor hat, weil die
ja, so gut wie, sagen wir
mal. Ja, so gut wie, also manchmal gab es eine kleine Diskrepanz, hat man gesehen, oh, der Überholvorgang hat auch schon stattgefunden, warum ist das noch nicht in der Liste? Aber
ja, so funktioniert es halt noch nicht.
Ne? Ja. Aber die Zeitmessmatten waren so eng gelegt, dass man wirklich sehr gut Rennverläufe beobachten konnte, analysieren konnte, sich Fragen stellen konnte, packt der Notas noch, den Bogen zu überholen und so, ja, und wann wird Frederik Funk überrundet und so. Das war wirklich, man war wirklich, und das ist, ich hatte große Zweifel, dass ein Trierer mit so wenigen Startern funktionieren kann, aber ich finde, so im Nachhinein, so ein 20er-Feld ist eine coole Größe, ja, weil man wirklich das ganze Feld.
Es ist halt komplett was anderes, ne? Das ist, es ist tatsächlich so, es ist eine andere Herangehensweise, auch dieser abgeschlossene Kreis, der sich dann da battelt und so weiter, ist was anderes als bei der T100, bei der Ironman Pro Series, wo dann eben, Namen auch kommen, die auf einmal noch sich nicht gezeigt haben und dann doch eine Rolle spielen für die einzelnen Rennen und so weiter. Sind zwei unterschiedliche Welten, würde ich tatsächlich sagen, aber beide können sehr für Begeisterung sorgen.
Ja. Wir hoffen, dass wir auch ein bisschen für Begeisterung gesorgt haben bei euch. Wie gesagt, ansonsten schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Nicht nur für die Sendung für gestern, die ganz hervorragend gestartet ist, sondern auch für alles, was jetzt kommt. Wie gesagt, ab nächster Woche gibt es auch ein bisschen was aus unserem Testcenter da zu sehen und von den nächsten großen Rennen. Wir haben sie angekündigt, Texas wird auf jeden Fall eins sein. Dann die Analysen in unserem neuen Format. Dazwischendurch viel Buntes und schaut auf jeden Fall auch bei Powerbar vorbei. Schaut nochmal in die Shownotes, da findet ihr den Rabattcode und den Link und schaut bei Ryzen in Berlin, Wien, Freiburg oder in einem der festen Stores. Ich glaube, die sind in Köln und München fest zu Hause vorbei und die Kollegen freuen sich. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche hier wieder vorbeischaut. In diesem Sinne,
fröhliches Training.
Cheerio. Bis dann. Ciao, ciao.